Kontinent. Das europäische Magazin. Mit Florian Mayer.
Mit Florian Mayer herzlich willkommen zur Sendung. In unserer heutigen Ausgabe von Kontinent liegt der Schwerpunkt auf Polen. Vor 20 Jahren ist das Land Mitglied der Europäischen Union geworden und seitdem ist dort viel passiert. Unser Korrespondent Martin Adam wirft einen sehr persönlichen Blick auf die Zeit Polens in der EU. Und wir flanieren, getragen von französischen Chansons und dem Sound der Stadt, durch Paris. Am 1. Mai 2004 wurde Polen offiziell Mitglied der Europäischen Union. Ein Vorgang, den der damalige Staatspräsident Polens heute als nicht selbstverständlich bezeichnet. Es habe niemand auf Polen im Westen gewartet. Für das Land selbst war der Beitritt aber der Anfang des Aufschwungs wirtschaftlich und gesellschaftlich. Auch die 8 Jahre der nationalkonservativen PiS-Regierung, die in der europäischen Idee vielmehr ein Hindernis, das es zu bekämpfen galt, sah, als einen Unterstützer, konnte daran letzten Endes nichts ändern. Unser Warschau-Korrespondent über 20 Jahre Polen in der EU und seine ganz persönlichen Erfahrungen aus dieser Zeit.
Spotykamy się dzisiaj.
Wir treffen uns am nationalen Heiligtum, am Grabmal des unbekannten Soldaten, an dem Ort, wo die Asche unserer Helden ruht. Es sind Respekt vor der Geschichte und Freude, die uns hierher geführt haben, um das Erbe unserer Väter so schön zu bereichern.
Ich schaue mir 20 Jahre alte Fernsehaufnahmen an, aus dem Archiv von TVP, dem polnischen Fernsehen. Eine zeigt, noch in blassen Farben, Aleksander Kwaśniewski, Polens Präsident, wie er 2004 mitten in Warschau steht, auf dem Platz Piłsudskiego, dem Piłsudski-Platz. Ein besonderer Ort, der mich fasziniert, seit ich ihn Jahre nach Kwaśniewskis Auftritt zum ersten Mal gesehen habe. Papst Johannes Paul II. Hat hier 1979 mit einer Messe vor einer 500.000 Menschen die Solidarność-Bewegung ins Rollen gebracht, die 10 Jahre später den Ostblock zum Einsturz bringt. Ein treppenartiges Denkmal auf dem Platz erinnert an die Opfer der Smolensk-Flugzeugkatastrophe, bei der 2010 ein wichtiger Teil der staatlichen Elite und mit ihr Präsident Lech Kaczynski ums Leben kam. Ein bisschen weiter schaut Józef Piłsudski, der Vater des wieder auferstandenen Polen nach dem Ersten Weltkrieg, der Namensgeber des Platzes, bis heute in Bronze gegossen, streng auf das, was seine Landsleute so treiben. Und in der Mitte des Platzes ist das Grab des unbekannten Soldaten, vor dem Aleksander Kwaśniewski 2004 steht. Ein paar Arkadenbögen, alles, was übrig blieb vom Sächsischen Palais, einem grandiosen Stadtschloss, nachdem es die Deutschen 1944 gesprengt hatten. Auf diesem Platz Piłsudskiego also beginnen und enden viele große polnische Geschichten. Diese hier beginnt dort. Am 30. April 2004, kurz vor Mitternacht, mit Kwaśniewskis Rede.
In ein paar Minuten wird Polen Teil der Europäischen Union sein. Wir haben auf diesen Tag gewartet und wir haben diesen historischen Moment verdient. Lasst uns selbst gratulieren, dass wir mit unserer eigener Hände Arbeit die Unabhängigkeit und Souveränität zurückgewonnen haben. Das Fundament unseres Weges nach Europa.
Souveränności Rzeczypospolitej. Fundamentu naszej drogi ku Europie.
Der Präsident holt weit aus, um zu zeigen, dass Polen immer schon ein europäisches Land, immer schon bemüht um bürgerliche Werte und europäische Verständigung war, dass die Aufnahme in die Europäische Union der logische nächste Schritt ist. Das Militär marschiert über den Platz, die Europahymne wird auf Polnisch gesungen, die Fahne gehisst, alles recht staatstragend. Erst am Rande der Feier wird der Präsident ein bisschen persönlicher und sagt, was vermutlich viele Menschen in dieser Nacht gefühlt haben.
Das ist der Höhepunkt einer Menge Arbeit. Mir läuft ein Schauer über den Rücken und ich bin sehr bewegt. Schade, dass meine Eltern diesen Moment nicht mehr erleben können. Ich muss es selbst 3-mal wiederholen, um es zu glauben. Wir sind in der Europäischen Union.
Ab Mitternacht. Der 1. Mai 2004 verändert das Land, ändert das Leben der Polinnen und Polen und auch meines. Aber das kommt später. Die Weichen für diese Nacht hat Polen schon viel früher gestellt, 1993, kurz nach der politischen Wende. So schnell wie möglich weg aus dem Einflussbereich Moskaus, so schnell wie möglich in die NATO und in die EU. Es braucht 10 Jahre, sehr viele neue Gesetze, die vor allem das polnische Rechtssystem auf EU-Standard bringen und ein ziemlich knappes Referendum, bis Polen 2003 den Beitrittsvertrag von Athen unterzeichnen kann, zusammen mit 9 anderen Beitrittskandidaten. Und dann kommt der 1. Mai 2004. Polen ist angekommen. In dieser Nacht sind die Plätze im ganzen Land voll. Die Menschen feiern. Auch auf der Stadtbrücke über die Grenze zwischen Frankfurt-Oder und Subice wird es eng. Punkt Mitternacht rattern 2 Feuerwerksketten von beiden Seiten der Oder aufeinander zu. Alles leuchtet, berichtet damals der RBB.
Es war das größte Feuerwerk, das in Frankfurt und Subice je gezündet wurde. Eine bessere Kulisse als die symbolträchtige Oderbrücke konnten sich die beiden Außenminister Cimoszewicz und Fischer für diese Nacht nicht aussuchen.
Und deswegen möchte ich euch dazu aufrufen und auch unsere Nachbarn in Slubice, dass wir es heute zeigen, dass wir hier wirklich feiern können, denn es gibt einen wirklichen Grund zu feiern. Und das sollten wir jetzt tun, liebe Freundinnen und Freunde.
Haben sie auch. Und ich habe von Polen damals nicht den blassesten Schimmer. Obwohl das Land von Berlin aus gesehen, wo ich lebe, nur ein paar überschaubare Kilometer entfernt ist, ist es für mich der unbekannte Osten. Und es ist die Europäische Union, die das ändert. Sie bietet damals einen europäischen Freiwilligendienst, eine Art freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Und aus purem Zufall lande ich ein Jahr später als einer der ersten europäischen Freiwilligen nach dem Beitritt im neuen EU-Land Polen. In einem verstaubten Museum in Masuren, ganz im Nordosten. In einer Kleinstadt namens Szczytno. Ein Wort mit 8 Buchstaben, aber nur einem Vokal. Dafür SZCZ am Anfang. Unaussprechbar für mich und fremd. Heute ist Polen ein anderes Land und ich lebe als Korrespondent der ARD in Warschau. Ich rufe meinen Chef von damals an.
Tak, hallo. Dzień dobry. Trochę się pan zmienił.
Der Historiker Robert Traber ist in Polen eine bekannte Figur. Für die Polnische Akademie der Wissenschaften hat er jahrelang das Zentrum für historische Forschung in Berlin geleitet, ist Ehrendoktor in Halle, Träger unzähliger Preise und vor allem Experte für die Geschichte von Ermland und Masuren, der nordöstlichen Ecke von Polen, in der ich damals gelandet bin. Diese Region, das habe ich damals gelernt, steht wie kaum ein anderer Landstrich dafür, dass Geschichte kompliziert ist. Ermland Masuren war polnisch, gehörte zum russischen Zarenreich, später als Teil von Ostpreußen zum Deutschen Reich und danach wieder zu Polen. Ein Ort, an dem Nationalismus scheitern muss, weil Russisch-Polnisch-Deutsches ineinander fließt. An den 1. Mai 2004 erinnert sich Robert Traber gut.
To była euforia. Znaczy, myśmy na to czekali.
Das war Euphorie. Wir haben auf diesen Moment gewartet. 2004 war für mich das Jahr, in dem die Grenzen geöffnet wurden. Ich war Akteur dieses Beitrittsprozesses in die EU, nicht nach Europa. Das habe ich versucht, meinen Freunden im Ausland zu erklären. Polen müsste nicht nach Europa kommen, weil wir zu Europa gehören. Nur, dass Europa uns vergessen hatte. Ich habe mich als Partner gefühlt.
Politisch und kulturell zumindest. Wirtschaftlich musste Polen nach 40 Jahren hinter dem eisernen Vorhang aufholen. Also lese ich nach. Und Polen hat aufgeholt. Das Bruttoinlandsprodukt hat sich seit 2004 verdoppelt. Das PIE, das Polnische Institut für Ökonomie, hat ausgerechnet, dass Polen ohne EU-Beitritt 2022 auf dem Stand von 2014 gewesen wäre. Anders gesagt, die Mitgliedschaft hat dem Land fast ein Jahrzehnt Boost gegeben. Aber Traber geht es weniger um Zahlen als um Menschen. Gerade die Jungen haben Polen in die Europäische Union integrieren müssen.
Die meisten Freiwilligen aus Deutschland sollten in Sozialprojekten arbeiten. Ich habe damals gesagt, nein, so geht das nicht. Ihr werdet für etwas anderes gebraucht, und zwar für normale Beziehungen zur polnischen Jugend.
Da sein, nicht um zu arbeiten, sondern um Freunde zu finden. Und das hat geklappt. Viele Freiwillige von damals seien dem Land verbunden geblieben, so wie ich. Ich erinnere mich an das Gefühl von damals, 2005, eine Mischung aus noch spürbarer Armut, ein bisschen Anarchie und überall Aufbruch. Und ich war überzeugt, gerade noch rechtzeitig vor dem Hype nach Polen gekommen zu sein. Ich war so fasziniert von dem unbekannten Nachbarn, dass ich mir gar nichts anderes vorstellen konnte, als dass Polen in ein paar Jahren genauso ein Top-Reiseziel für die Deutschen sein würde wie Italien oder Frankreich. Der größte Fehler damals, sagt Robert Traber, als ich ihn danach frage, war Naivität. Und wie die Geschichte von Ermland und Masuren, zu der er so viel geforscht hat, ist auch die polnisch-europäische komplizierter, als ich damals dachte. So sehr, dass es schon kurz nach dem EU-Beitritt in Polen so aussah, als würde die große pro-europäische Euphorie direkt ins Gegenteil umschlagen. In Warschau besuche ich Beata und Tomek. Sie sind das, was Robert Traber Generation Erasmus nennt. Die, die Europa sofort nach dem Beitritt zu nutzen wussten. Die beiden sind Ende 30. Sie Soziologin, er Informatiker. Beide haben im Ausland gelebt, in internationalen Projekten und für große, global agierende IT-Unternehmen gearbeitet. Und auch sie sagen, dass Polen 2004 EU-Mitglied wurde, war toll, aber keine Überraschung.
Referendum akcesyjne to było pierwsze wybory, w których mogłem brać udział.
Das Beitrittsreferendum war die erste Wahl, an der ich teilnehmen konnte. Ich war gerade 18 geworden. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an die Kampagne für die Wahlbeteiligung. An den Moment des Beitritts selbst erinnere ich mich auch. Das war nämlich der 1. Mai und ich hatte am 30. April Geburtstag. Das war also der letzte Tag in Polen außerhalb der EU. Ich hatte das Gefühl, dass das ein ganz natürlicher Schritt war. Es war ein geradliniger Prozess in diese Richtung. Die ersten freien Wahlen 1989, die Demokratisierung, dann Polens Beitritt zur NATO und zur EU.
Demokratisation, wejście do NATO, wejście do Unii.
Aber Tomek hat da etwas angesprochen. Das Referendum. Der Weg in die EU war gar nicht für alle so natürlich wie für ihn. Im Sommer 2003 findet die Abstimmung über den Beitritt statt, bei der Tomek zum ersten Mal mitwählen darf. Stimmen Sie dem Beitritt der Republik Polen zur Europäischen Union zu, steht da auf dem Zettel. Ganz simpel. Aber die Antwort ist nicht so eindeutig, wie es von heute aus gesehen vielleicht wirkt. Von den 7 Parteien, die damals im polnischen Parlament sind, empfehlen nur 5 mit Ja zu stimmen. Es braucht eine immense Werbekampagne, um die Wahlbeteiligung über die notwendigen 50% zu hieven. Am Ende nehmen nur knapp 59% der Wahlberechtigten teil. Davon sind 77% für den Beitritt. Der RBB führt damals ein Interview mit dem Autor Adam Krzemiński. Der erklärt, wie die komplizierte polnische Geschichte jetzt auch zum Teil der europäischen Gegenwart wird. Das könne man sehen, wenn man sich die Karte mit den Ergebnissen des Referendums ansieht.
Da konnte man 3 Grenzmarkierungen sehen. Zuerst die Konturen von heute, also die Grenze von 45 normal. Dann die von 39. Alles, was deutsch war vor dem Krieg, war dunkelblau, proeuropäisch. Und dann die dritte Grenzziehung. Das ist die von Wien, 1815, das heißt die Teilungsgrenzen. Das, was preußisch war und österreichisch war im 19. Jahrhundert, war proeuropäisch, das, was russisch war, ist hellblau gewesen. Das heißt auch proeuropäisch, aber gedämpfter.
Zu den erklärten Skeptikern, proeuropäisch, aber gedämpft, zählt damals schon die nationalkonservative Peace-Partei. 2005 kommt sie das erste Mal an die Macht und fällt da schon durch nationalistische, vor allem EU-skeptische Töne auf. 10 Jahre später wird sie erneut gewählt. Was folgt, ist ein rigoroser Umbau des polnischen Staates. Und plötzlich bekommt die Europäische Union für Beata und Tomek eine Bedeutung, die weit über Reisefreiheit und Erasmus hinausgeht.
In der ganzen Erzählung der Peace hieß es immer, dass sie die Eigenständigkeit Polens und der Menschen hier wiederherstellen würde, dass die europäischen Werte laut Peace eine zu große Rolle spielen. Die lokale Identität, das Polentum, dieses Ganze von den Knien aufstehen, das wollte die Peace erreichen.
Które PiS miał przywrócić.
Bo była takim właściwie jedynym bytem.
Die EU war die einzige Institution, die die Veränderungen in Richtung Autoritarismus bremsen und kontrollieren konnte. Das war ein ganz wichtiger Faktor, der diese antidemokratischen Entwicklungen stoppen und Hoffnung geben konnte.
Te przeciwdemokratyczne zmiany i też coś, co dawało nadzieję.
Właśnie mimo tego, że działania Unii nie były bardzo aktywne, tylko bardziej reaktywne.
Die EU war eher reaktiv als aktiv. Aber ich weiß nicht, welche anderen Möglichkeiten sie gehabt hat, außer zu kritisieren und Gelder zu blockieren. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass da jemand ist. Und wenn es hier wirklich schlimm wird, habe ich dank der EU die Möglichkeit, auszureisen. Hier ist es schlimm. Aber wir sind Teil von etwas Größerem, wo es besser ist.
że mimo, że tutaj jest źle, to jesteśmy częścią czegoś większego, gdzie są miejsca, gdzie jest lepiej.
Die Europäische Union oder einfach der Gedanke daran wird für die beiden zum Zufluchtsort. Als die Peace mit absoluter Mehrheit im Parlament die Medien, die Gerichte, die Geheimdienste, die staatlichen Finanzen, die Bildungspolitik und viele andere Bereiche der Gesellschaft nach ihren Plänen umgestaltet. Der Europäische Gerichtshof urteilt mehrfach, vor allem gegen die Eingriffe in die polnische Rechtsstaatlichkeit, ohne dass das wirklich etwas ändern würde. 2023, nach 8 Jahren Peace-Regierung, wird die EU-Kommission gigantische 137 Milliarden Euro an Fördermitteln zurückhalten. Der einzige Hebel, der ihr bleibt. Zum ersten Mal wird Polen nicht größter Nettoempfänger von EU-Mitteln sein. Wie war das möglich? Ich fahre nach Konin, einer 60.000 Einwohnerstadt etwa in der Mitte zwischen Warschau und der deutsch-polnischen Grenze. 90.000 haben hier mal gelebt, aber der Tagebau, der Konin groß gemacht hat, wirft kaum noch etwas ab. Heute verliert die Stadt etwa 1.000 Menschen pro Jahr. Sie ziehen weg oder sterben, erzählt Christian Majewski von der Peace. Mit 16 hat er in der Lokalpolitik angefangen, mit 20 saß er im Stadtrat, heute ist er 30. Und damit etwa halb so alt wie die meisten seiner Wählerinnen und Wähler.
Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Das Schicksal der einfachen Menschen liegt mir am Herzen. Soziale Fragen, Hilfe für Senioren, Menschen, denen es im Leben schlechter geht. Ich fand immer, dass für die Idee der Solidarität am meisten Recht und Gerechtigkeit steht.
Die Peace. Majewski ist Lokalpolitiker und hier, in den Städten und Gemeinden, werden die europäischen Fördergelder investiert. Hier spürt man auch am ehesten, wenn sie fehlen. Und auch Christian Majewski hält die EU an sich für eine gute Sache.
Das Leben in Polen ist heute viel besser. Es ist definitiv hübscher, definitiv sauberer und komfortabler. Die Lebensqualität hat sich verbessert. Und diese Mitgliedschaft in der Europäischen Union hat uns geholfen. Beim Handel mit Deutschland zum Beispiel. Das sind alles Arbeitsplätze.
Er könne sich nicht vorstellen, die EU zu verlassen. Aber, natürlich gibt es ein Aber. Bei den Parlamentswahlen im Oktober 2023 wurde die Peace abgewählt. Dass die EU-Kommission danach die gesperrten Milliarden freigegeben hat, ohne dass tatsächlich nennenswerte Reformen der Justiz stattgefunden haben, das zeige doch, dass das alles ein abgekartetes Spiel gegen die Peace gewesen sei.
Ich finde auch diese politische Dimension zweifelhaft, in der einige Richter am EuGH so sehr darauf bedacht sind, politische Lösungen zu forcieren. Dass die EU-Kommission politisch so aktiv wird und europäische Richtlinien in der Politik immer wichtiger werden.
Wie, fragt er, sollten denn Konins Probleme in Brüssel gelöst werden, wenn doch schon die Politiker in Warschau zu weit weg seien? Er kenne die bürokratische Maschine der EU, er habe selbst für einen EU-Abgeordneten gearbeitet. Und außerdem sei Polen ohnehin ein besonderes Land.
Was ist der Wesenskern des Polentums? Ich würde sagen, die Freiheit. Das ist so polnisch, dass nicht jeder das verstehen kann. Aber die Polen hassen Einschränkungen ihrer Freiheit. Die Peace, denke ich, repräsentiert diese Haltung, also die Angst, dass uns unsere Freiheit genommen werden könnte. Wir sehen, wie die Europäische Union ihre Kompetenzen immer mehr erweitert, wie immer mehr Bereiche durch EU-Richtlinien abgedeckt werden. Was die Mentalität in Europa angeht, ist Polen eine Ausnahme. Die meisten anderen Länder der EU haben nie ihre Unabhängigkeit verloren, oder?
Er nennt Polen das rebellische Kind in der EU. Eine Formulierung, die ihm sehr gefällt. Ich bin Christian Majewski dankbar in diesem Moment. Noch nie hat mir ein Peace-Politiker so offen, so unbefangen dargelegt, warum sich Polen unter der Peace so quergestellt hat. Ehrlich gesagt, Majewski gehört zu den wenigen Peace-Leuten, die überhaupt mit deutschen Journalisten reden. Schließlich erklärt Peace-Chef Jarosław Kaczynski seit Jahren, die ganze EU sei eigentlich von Berlin aus gesteuert und Berlin sei, früher wie heute, immer nur an der Ausbeutung und Unterdrückung Polens interessiert. Aber bei Majewski höre ich mehr als nur diese Verschwörungsgeschichten. Es ist dieses EU-Ja, aber nach unseren Regeln, von dem auch Robert Traba, mein alter Chef, gesprochen hatte.
Przyspieszenie, jakie nastąpiło od lat 90. było tak ogromne.
Die Beschleunigung war seit den 90ern so groß und wurde nach 2004 noch größer, dass am Ende die Menschen nicht mithalten konnten. Was 2005 passiert ist, also der Sieg der Peace, war eine natürliche Reaktion darauf. Im Westen hat sich dieser Prozess über eine lange Zeit gezogen. In Mitteleuropa war das Ende des Kommunismus, der Einstieg in die EU, so dynamisch und schnell, dass man den Eindruck hatte, das geschieht über unsere Köpfe hinweg.
Und das nicht nur bei der Peace. Nur ein Beispiel. Der Athener Beitrittsvertrag von 2003, um den es vorhin ging, war am Ende unfassbare 5000 Seiten dick. Die postsozialistische SLD, die Polen damals regierte, hatte hart verhandelt. Damit Polen im Ausland arbeiten können, damit die Deutschen nicht kommen und das Land wegkaufen und vor allem über Geld für die polnische Landwirtschaft. Heute, 20 Jahre nach dem Beitritt, sind die polnischen Bauern wieder auf den Straßen. Sie blockieren Grenzübergänge, weil die EU die Einfuhr von ukrainischem Getreide erlaubt hat. Sie fordern das Ende des Green Deal, also der europäischen Landwirtschaftsreformen. Unterstützt von fast 80% der Bevölkerung. Der Frust richtet sich nach Kiew, mutmaßlich die Zukunft der EU. Warschau, die Gegenwart, und Brüssel, die Zentrale. Hier wird Europa verhandelt, denke ich, und fahre nach Dąbier. Ich stehe vor dem Stall und schaue mir die Kühe an, als Artur Mrzewa auf den Hof gerattert kommt. Er hat noch schnell Pączki besorgt, sehr gute polnische Pfannkuchen. Mrzewa ist ein guter Gastgeber und Bauer. Er hat Landwirtschaft studiert, ist 32 Jahre alt und hat den Hof von seinen Eltern übernommen, die ihn wiederum Ende der 80er vom Großvater bekommen haben. Mrzewa hat zwei Kinder, seine Frau, seine Eltern, alle arbeiten mit. Ein Familienbetrieb wie aus dem Bilderbuch. Gerade war er selbst noch am polnisch-ukrainischen Grenzübergang Medyka mit seinem Traktor, um die Straße dicht zu machen.
Bei den Protesten waren Leute dabei, die im 30 Kilometer Umkreis von der Grenze wohnen. Die haben schon vor der Ernte volle Getreidespeicher. Das sind Menschen, die nicht mehr das Geld für die Pacht haben, die Leasing- oder Kreditraten nicht bezahlen können. Die wollen ihr Getreide mit Gewinn verkaufen, aber der Preis liegt unter den Produktionskosten.
Man sieht Artur Mrzewa an, dass ihn das mitnimmt. Dabei war die Idee gut, findet selbst er. Die EU hatte ukrainische Landwirtschaftsexporte zollfrei, im Grunde unreguliert zugelassen, um dem Land nach dem russischen Angriff zu helfen. Nur bleiben die Produkte, die eigentlich nur für den Transit durch die EU gedacht waren, in Polen hängen und drücken die Preise. Die polnischen Bauern bekommen ihr Getreide selbst zu Dumpingpreisen nicht mehr verkauft. Auf den meisten Bauerndemonstrationen, die ich gesehen habe, heißt es also im Wesentlichen, die EU ist schuld. Was heißt das also für Polen in der Union, Artur Mrzewa?
Wer dafür ist, die Europäische Union zu verlassen, oder das zumindest behauptet, der weiß nicht, wovon er redet. Wir sind und wollen eine europäische Einheit sein. Dieser Hof ist von etwa über 10 Hektar 2004 auf 130 Hektar gewachsen. Damals haben wir mit uralten Ursus-Traktoren aus polnischer Produktion gearbeitet. Heute steht hier viel westliches Gerät, das unter anderem mit Subventionen der EU gekauft wurde.
Dzisiejszy jest tutaj sporo zachodniego sprzętu, który został zakupiony między innymi też z dotacji z Unii Europejskiej.
Er wolle sich gar nicht vorstellen, wie die polnische Landwirtschaft ohne die EU dastünde, sagt Mrzewa. Und dann kommt auch hier das Aber.
Rolnicy szli na ustępstwa, brali na swoje barki odpowiedzialność za.
Die Bauern machen Zugeständnisse. Sie übernehmen Verantwortung. Wenn sie das Geld nehmen, dann wollen sie auch die Anforderungen erfüllen. Aber diese Anforderungen sind inzwischen einfach krank übertrieben.
Te wymagania już stają się naprawdę przesadnie chore.
Zu viele Regeln, die sich zu schnell ändern und zu oft realitätsfern sind, sagt Mrzewa. Er plane gerade einen neuen Kuhstall für 200 Tiere. Das koste Millionen Złote, aber der Markt ist instabil. Die Zinsen hoch und wer weiß, ob nicht am Ende neue EU-Regeln besagen, dass nur noch 150 Kühe im Stall stehen dürfen. Also wartet er lieber ab. Nur worauf er wartet, wird nicht so richtig klar. Beim Rausgehen fällt mein Blick auf den Traktor, den mit EU-Geldern finanzierten. Derselbe Traktor, mit dem er eben noch die Grenze blockiert hat, denke ich. Die große europäische Erzählung, wo ist sie denn jetzt, 20 Jahre danach?
Bez cukru, tak? Dobrze zapamiętałam.
Dobra.
Hier, sagt Miłka Stepien und gießt mir Tee und wieder ein bisschen Optimismus ein. Miłka ist so eine Art Aktivistin für die Energiewende, aktiv in NGOs und in verschiedenen Projekten damit beschäftigt, europäische Fördergelder nach Polen zu holen und deren Einsatz dann auch zu kontrollieren. Sie selbst sieht sich aber eher als Bindeglied zwischen den Menschen hier und dem fernen Europa.
Die Leute wissen nicht, wie viele EU-Mittel hier investiert werden. Sie sehen nur die Kosten. Es ist sehr schwierig, dagegen anzukämpfen, weil auch die Medien wenig darüber berichten.
Die Menschen würden halt glauben, was sie in den sozialen Netzwerken lesen. Und da gehe es vor allem darum, dass die EU-Regeln abgehoben und ein bisschen irre sind. Und deswegen sei es ihr Job, in Gesprächen vor Ort klarzumachen, dass sich die Welt ändert und die EU dabei helfen kann, Schritt zu halten. Aber pragmatisch, ohne große Reden über Klimakrise und Nachhaltigkeit.
Wenn wir also wollen, dass es mehr Biodiversität auf den Feldern gibt, dann muss sich das für die Landwirte lohnen. Sie müssen es für sich wirtschaftlich rentabel machen. Es wäre schön, wenn es anders wäre, wenn die Leute es wollten, weil es gut für das Klima oder die Umwelt ist. Aber das ist nicht der Fall. Hören wir also auf, so zu tun, als könnten wir die Menschen ändern. Reagieren wir auf das, was ist.
Miłka ist eine gut gelaunte Frau. In ihrem gemütlichen Haus am Stadtrand von Konin, da wo ich auch Christian Majewski von der Peace getroffen hatte, laufen ein paar Katzen rum. Ihre Kinder haben die Wände bunt bemalt. Es ist gemütlich. Und Europa sei ja doch viel näher, sagt Miłka, auch wenn viele Polinnen und Polen sich ihre kritische Haltung bewahrt haben.
Gleichzeitig sind sie sehr gerne in der Europäischen Union. Vor allem die Älteren wissen doch, wie schwierig es war, zum Beispiel ins Ausland zu reisen, dass man überall hingehen und schwarz arbeiten musste. Heute ist das kein Problem mehr und die Jüngeren können sich gar nicht vorstellen, dass die EU nicht da sein könnte. Sollte jemand ernsthaft versuchen, Polen aus der EU herauszuführen, glaube ich, gäbe es großen Widerstand.
Das seien eben die inneren Widersprüche Polens, mit denen man klarkommen müsse. Aber auch hier spüre ich, dass etwas fehlt. 20 Jahre nach dem Beitritt, denke ich, müsste doch irgendwo das Gefühl zu finden sein, dass nicht nur Polen an die EU angedockt hat, sondern Europa hier ist. Auch Beata, die Soziologin in Warschau, hatte in unserem Gespräch laut darüber nachgedacht.
Ich merke, dass ich mehr will. Eine Erzählung rund um die europäische Identität und unsere Anwesenheit in der EU. Das ist nicht nur eine schöne Geschichte. Dass wir frei reisen können, das ist toll, aber zu wenig. Wir verstehen inzwischen, was Demokratie ist und was passiert, wenn es keine Demokratie mehr gibt. Ich möchte, dass uns auch klarer wird, was die EU ist und was wäre, wenn es sie nicht gäbe, damit unsere europäische Identität stärker wird.
Demokratie und Europa, das seien so abstrakte Begriffe. Durch die Politik der Peace sei Demokratie in Polen und das Bedürfnis, sie zu verteidigen, für sie konkret geworden, hatte Beata gesagt. Europa aber bleibt immer noch weit weg. Und das ist eine Aufgabe nicht nur für Polen. Ich habe auf dieser Reise und überhaupt seit ich 2005 das erste Mal hier war, noch viele andere Menschen getroffen und immer wieder auch über Europa gesprochen. Und sie alle haben im Wesentlichen Europa ja, aber gesagt. Sie alle haben auf die ein oder andere Art und Weise auch eine Enttäuschung beschrieben. Am 1. Mai 2004 dachten sie, Polen sei jetzt auf Augenhöhe. Ein Partner wie alle anderen. 20 Jahre später bleibt das Gefühl, immer noch die Neuen zu sein, der Osten. Aber Polen hat sich verändert. Das Land ist modern, wohlhabend und selbstbewusst. Und wenn Donald Tusk, der wiedergewählte Premierminister, seitdem die Peace abgewählt wurde, predigt, Polen sei jetzt zurück auf der europäischen Bühne, dann ist das auch eine Aufforderung an die EU, sich zu bewegen. Die neue polnische Regierung will nicht nur wieder mit am Tisch sitzen, sie will die Tagesordnung umschreiben. Polen will jetzt gehört werden. Ich habe Menschen getroffen, die sich eine gemeinsame EU-Verteidigungspolitik wünschen, weil sie Angst haben, dass Russland nach der Ukraine auch das Baltikum oder Polen angreifen wird. Und weil sie gesehen haben, dass jahrelang polnische Warnungen von Moskau eben nicht gehört wurden. Menschen, die sich mehr europäische Präsenz wünschen, aber auch mehr Verständnis für ihre polnische Perspektive auf die EU. Eine, die nicht unbedingt deckungsgleich ist mit der Berliner, Pariser oder Brüsseler. Ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, in dem Deutschland und Frankreich vorgehen und alle anderen folgen, wird mit dem polnischen Eigensinn kaum zu machen sein, das habe ich gelernt. Und trotzdem würde ich sagen, Polen in der EU, das ist eine Erfolgsgeschichte, wenn auch eine manchmal ziemlich schwierige, kompliziert, vielschichtig, polnisch eben. Und damit zurück zum Anfang, zum Piłsudski-Platz in Warschau, zu Aleksander Kwaśniewski in der Nacht auf den 1. Mai 2004. Polen dürfe sich selbst gratulieren, hat er damals gesagt. Aber auch das hier.
Wir schreiben Geschichte. Wir müssen weiter zusammenhandeln und Gutes hinterlassen. Unsere EU-Mitgliedschaft eröffnet enorme Möglichkeiten für uns, für unsere Kinder, Enkel, für die nächsten Generationen. Aber es wird von uns abhängen, wie wir diese Chance nutzen.
Damit, denke ich, 20 Jahre später, sind wohl alle gemeint.
Sie hören Kontinent, das Europa-Magazin. Den Blick schweifen lassen, in der Masse der Menschen verschwinden, scheinbar ziellos in der Stadt umherstreifen und seinen Gedanken nachhängen. Für das alles gibt es einen Begriff: Flanieren. Der literarische Flaneur der Moderne ist eine Pariser Erfindung und spaziert verträumt durch die Werke von Charles Baudelaire oder Walter Benjamin. Ob das auch alles alltagstauglich ist? Unsere Reporterin Kim Sterzel hat den Test gemacht und flaniert durch die Passagen, Boulevards und Gassen der französischen Hauptstadt.
Ein gewöhnlicher Dienstagnachmittag in Paris. Ich laufe auf dem Grand Boulevard entlang. Dort drängen sich bereits die Autos dicht an dicht in Richtung Feierabendverkehr. Eine Geräuschkulisse, auf die ich im Normalfall gerne verzichte. Aber heute möchte ich mich den Eindrücken der Großstadt ganz und gar hingeben. Mich treiben lassen, flanieren. Also nehme ich meine Kopfhörer aus den Ohren. Musik aus, Paris an. Die Autos hupen, an einer Metrostation flattern Tauben in die Luft, auf dem Gehsteig Gelächter. Von Weitem sehe ich den Eingang der Passage Geoffroy, dem Pariser Terrain des Flaneurs. Im Inneren der Passage fällt das Sonnenlicht durch das gläserne Dach auf den schwarz-weiß gekachelten Boden. Die überdachte Ladenstraße erinnert an ein übergroßes Schachspiel. Hier sind es allerdings die Touristen, die als Könige und Springer eifrig um die besten Souvenirs spielen. Kitschige Postkarten, alte Poster und Eiffeltürme in Neonfarben sind besonders begehrt. Beim Bummeln komme ich mit Estelle ins Gespräch, die seit ein paar Monaten in einer alten Buchhandlung arbeitet. Welcher Ort zum Flanieren besonders geeignet ist? Ich als Flaneuse würde die Passagen wählen. Wenn Sie über die Straße gehen, kommen Sie zur Passage des Panorama und zur Passage Verdot. Sie können zwischen den Passagen flanieren. Das ist sehr schön.
Voilà, vous baladez entre les passages comme ça, c'est très agréable.
Auch den Philosophen Walter Benjamin haben diese überdachten urbanen Orte inspiriert. In seinen Fragmenten des Passagenwerks erinnert er an Szenen aus dem 19. Jahrhundert. 1839 war es elegant, beim Promenieren eine Schildkröte mit sich zu führen. Das gibt einen Begriff vom Tempo des Flanierens in den Passagen. Ein ziemlicher Kontrast zu heute. Entschleunigung, Fehlanzeige. Der Stechschritt ist das Durchschnittstempo. Wer da nicht mithalten kann oder will, steht im Weg. Diese Erfahrung mache auch ich und fange mir einige böse Blicke ein. Neben dem Eingang der Passage halte ich kurz inne. Bereits 1840 schreibt der Amerikaner Edgar Allan Poe in seinem Buch Der Mann der Menge über die Figur eines Flaneurs. Während ich an Poes Protagonisten denke, der durch das Fenster eines Kaffeehauses die Menschen auf der Straße beobachtet, fällt mein Blick auf ein kleines Straßencafé an der Ecke. Auf der Terrasse sitzt ein Mann. Dunkle kurze Haare, schlanke Gestalt, den Blick auf die Straße gerichtet. Auf seinem Tisch ein Espresso und ein Landschaftsgemälde. Nach einem Kurzvortrag über Kunst in Paris empfiehlt mir François einen Abstecher ins Hotel Drouot. Dort hat er sein kleines Gemälde vor wenigen Minuten gekauft. Dort kann man vor allem Bilder kaufen, zwischen 10 und 100.000 Euro. Alle Künstler sind vertreten, ältere, die Renaissance, bis hin zur zeitgenössischen Kunst. Doch bis zum Hotel Drouot komme ich gar nicht. Auf dem Weg höre ich plötzlich schnelle Schritte hinter mir, gefolgt von einem lauten Mademoiselle, leicht außer Atem. Es ist François, der mir eine Zeichnung in die Hand drückt. Er selbst sei Künstler, sagt er, und ich sei in seinem Atelier herzlich willkommen. Ein Au revoir und schon ist er wieder weg. Ich falte das Paketpapier auseinander. Eine Blumenvase, versehen mit dem heutigen Datum. Die Arbeit eines Malers. Auch der französische Schriftsteller Charles Baudelaire nennt den Flaneur einen Maler des modernen Lebens. Anders als bei Benjamin verschwindet er nicht in der anonymen Masse der Stadt. Vielmehr ist er selbst ein Künstler. Eine Art Dandy, der die Leute um sich herum beobachtet, aber ebenso gerne selbst gesehen wird. Das weibliche Gegenstück des Flaneurs ist übrigens die Passante. Eine vorbeiziehende Spaziergängerin, die zum Beispiel in Marcel Prousts Roman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit auftaucht. In der Nähe der Opera Garnier fallen mir zwei Frauen auf, die gemeinsam einen Schaufensterbummel machen. Gemächlich. Ich frage Marie und ihre Freundin Nelly, wo ich in Paris in Ruhe spazieren kann. Es gibt natürlich die bekannten Viertel, die zentralen Viertel. Aber innerhalb dieser Viertel findet man kleinere Straßen, unauffällige Orte, wo man flanieren kann und ein bisschen seine Ruhe hat. Diesen Tipp nehme ich gerne an. Das laute Paris übertüncht meine Gedanken. Der Feierabendverkehr wird immer dichter. An jeder zweiten Ecke gibt es eine Baustelle. Die Menschen hetzen über die Straße. Meine eigenen Schritte werden automatisch schneller. Ich fühle mich gestresst, obwohl ich doch eigentlich nirgendwo hin muss, und frage mich, ob meine Suche nach dem Flaneur nicht einfach nur die Suche nach ein bisschen Ruhe ist. Ich brauche eine Pause von der Stadt. Nach ein paar Minuten komme ich in den herrschaftlichen Park direkt vorm Louvre, die Tuilerien. Dort ist nicht wirklich weniger los, aber es ist ein bisschen leiser. Das erste Mal, dass ich meine eigenen Schritte hören kann, die mich jetzt langsamer über den Schotter tragen. Außerdem höre ich das plätschernde Wasser, die kreischenden Vögel, ein paar spielende Kinder. An der Fontäne gönne ich mir eine kurze Rast und komme zum ersten Mal zum Stillstand. So funktioniert das mit dem Flanieren jedenfalls nicht. Zu laut und zu voll. Genau diese Erfahrung macht auch Autor Peter Handke 1980, die er als Ende des Flanierens beschreibt. Die Reize der nachindustriellen Großstadt machten das Spazierengehen unmöglich, schreibt er. So schnell möchte ich mein Experiment aber nicht aufgeben. Zurück ins Getümmel. Als ich die Seine überquere, steht die Sonne tief am Himmel. Auf der Promenade packt Bouquiniste Laurent bereits seinen Bücherstand zusammen. Er müsste sich doch mit den Flaneuren auskennen. Ich ändere meine Taktik. Die richtige Frage ist doch eigentlich, wie ich flanieren soll und nicht wo. Der Flaneur hat schließlich auch kein Ziel. Ob Laurent weiß, wie es geht? Es gibt viele Flaneure in Paris, mehr als in anderen Städten. Sie haben die richtige Person gefragt. Auch ich bin ein Flaneur. Was die Tipps zum Flanieren angeht, das ist ein bisschen komplizierter. Es gibt keine Methode, um in Paris zu flanieren. Man darf keine Methode haben. Wenn es keine Methode des Flanierens gibt, dann auch keine Regeln. Deswegen ersetze ich den Straßenlärm wieder durch Musik aus meinen Kopfhörern. Ein Problem weniger. Zu den Takten von Yves Montands Sous le ciel de Paris lasse ich meine Gedanken schweifen. Der Himmel gleicht inzwischen einem Ozean. So tiefblau ist er. Ich möchte hineinspringen und vergesse glatt den schmalen Bürgersteig, auf dem ich mich befinde, und die anderen Menschen. Die Folge meines Tagtraums? Einige spektakuläre Ausweichmanöver und gar Kollisionen. Wesentlich müheloser hingegen sieht der Slalomlauf bei Damien aus, der mir mit schnellen Schritten aber entspannt entgegenkommt. Wie kann er bei dem Chaos nur so locker bleiben? Es stimmt natürlich, es ist voll. Das ist die Herausforderung. Aber es ist auch ein Vergnügen, die Leute zu beobachten. Klar ist es manchmal ein bisschen schwierig. Das gehört zur Freude am Flanieren dazu. Die Erkenntnis des Tages, wer in Paris flanieren möchte, muss die Stadt romantisieren. Sie umarmen mit allem, was dazugehört. Mir gelingt das am besten mit französischer Musik in den Ohren. A son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis.
Quand elle lui sourit, Flanieren will also gelernt sein, der Selbsttest in Paris von Kim Sterzl. Und das war Kontinent, das Europa-Magazin von SR2 Kulturradio für heute. Wie immer finden Sie diese und weitere Ausgaben als Podcast auf sr.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Florian Mayer. Bis zum nächsten Mal.